Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CO2-neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem Austausch mit spannenden Gästen dazu, wie Unternehmen, Unternehmer, Unternehmerinnen, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sich der Reise anschließen können zu einem immer nachhaltigeren Unternehmen, ökologisch und sozial. Wir befinden uns ja mit unserer Firma Fit Consulting auch seit einigen Jahren auf der Reise zu mehr Nachhaltigkeit im Unternehmen, sammeln da immer mehr Erfahrungen, beschäftigen uns viel damit und möchten euch eben gerne dabei mitnehmen und unsere Erfahrungen auch teilen. Denn am Ende braucht es ja alle, die halt mitmachen. Es hilft ja nicht, wenn nur ein paar mitmachen und der Rest nicht. Also insofern müssen wir unsere Informationen teilen. Das braucht eben alle, um für mehr Nachhaltigkeit zu sorgen. Wir, das sind wie immer Maike und ich. Maike, mal wieder im Büro. Wie geht's dir?
Sehr gut geht's mir. Neuer Start in die Woche. In Hamburg war ja ein bisschen komisches Wetter. Es ist halt April. Ne? Es schneit, regnet, dann stürmt's mal wieder. Aber ich fahre fleißig mit meinem Fahrrad und werde es irgendwie durchhalten. Wie geht's dir, Nils?
Mir geht's sehr gut, ja. Wir planen halt mal wieder so eine Firmenveranstaltung. Ich habe mir nochmal unser Bürogebäude heute mit den ganzen Clubs drunter und drüber nochmal angeschaut. Und jedes Mal lerne ich wieder neue Dinge kennen. Heute habe ich kennengelernt, dass wir unter uns einen Schießstand haben, wo halt damals halt hier, wir sind ja auf der Reeperbahn, wo halt damals das Milieu und aber auch die Polizei Schießen trainiert haben. Also da gibt es die Schießbahnen noch und so. Also jedes Mal was Neues. Das war heute mein Learning des heutigen Tages. Wen haben wir denn heute zu Gast?
Ich habe gerade auch versucht, mich jetzt diese Brücke schlagen. Ich versuche es gar nicht erst. Wir haben zu Gast Florian Hähnle. Florian, du bist Gründer und CEO von Polarstern Energie und auch von Green Gas Concepts GmbH. Auch noch seit über 10 Jahren regelmäßig an der TU München, hältst da irgendwie Vorträge, bist bei Veranstaltungen. Und durch die Introduction ist wahrscheinlich auch schon klar, worum es heute viel geht, nämlich um Energie. Florian, schön, dass du bei uns bist.
Ja, freue mich, da zu sein.
Wir fangen immer an mit einer generischen Frage, die wir jedem Gast stellen, nämlich wie bist du denn zum Thema Nachhaltigkeit gekommen? Also würdest du sagen, es gab ein einschneidendes Erlebnis, warst du schon immer grün? Kannst du uns da ein bisschen was über dich erzählen?
Also ich hatte kein einschneidendes Erlebnis, weil so diesen Heureka-Moment. Aber Nachhaltigkeit ist, glaube ich, und deswegen ist, glaube ich, gibt es in diesem Moment vielleicht gar nicht so sehr, entweder ist man es oder man ist nicht. Das ist auf jeden Fall eine Überzeugung und es ist irgendeine Einstellung und ja, für mich nichts anderes als gesunder Menschenverstand. Also mir war es halt schon noch nie irgendwie egal, Papier einfach wegzuwerfen oder irgendwie was, auch Essen wegzuwerfen. Das sind so kleine Kleinigkeiten, die hängen ja auch mit Nachhaltigkeit. Die sind im Alltag zusammen und es zieht sich halt jetzt mal auch in meinen Job durch, in meinen Beruf, was ich gemacht habe, für welche Themen ich mich interessiere. Ist einfach, ja, ein bisschen nach vorne geschaut, gesunder Menschenverstand, nach mir eben nicht die Sinnflut.
Jetzt beschäftigt ihr euch ja mit Polarstern, auch mit dem Thema Ökostrom und Ökogas. Und was ist denn echter Ökostrom und echtes Ökogas? Weil ich sag mal, Ökostrom und Ökogas haben ja viele.
Ja, es hat keinen geschützter Begriff, ne? Und deswegen gibt es einen totalen Wildwuchs. Aber jetzt mal so als einfache Faustformel. Echter Ökostrom sowohl und echtes Ökogas sind jeweils Produkte, die auf Basis von erneuerbaren Rohstoffen gewonnen wurden. Eben wo kein fossiles Erdgas beispielsweise jetzt genutzt wurde und dann irgendwie kompensiert wird, was oft als Ökogas verkauft wird. Sondern wo entweder Abfallstoffe, organische Abfallstoffe idealerweise genutzt werden, um das Gas zu produzieren. Und beim Ökostrom eben aus erneuerbaren Energien, sprich Wind, Biomasse teilweise, Wasser, Photovoltaik insbesondere. Und das ist wirklich echter Ökostrom als Produkt. Und was dann auch noch wichtig ist, dass wenn ich als Kunde echten Ökostrom beziehe, dann will ich ja eigentlich auch was am Energiemarkt ändern. Dann will ich ja nicht nur irgendwie so was Wasserkraft umgelabelt haben, die schon seit 100 Jahren produziert wird, was nicht schlecht ist, aber der Ende ja nicht am Status quo, sondern ich will, dass mehr erneuerbare Energien gebaut werden und mehr erneuerbare, grüne, saubere Energie zu günstigen Preisen ins Netz kommen. Und das schaffe ich eben, wenn ich darauf achte, dass ich ein Produkt von einem Anbieter beziehe, die auch eben in den Ausbau der erneuerbaren Energien investieren und nicht einfach nur umlabeln. Also zwei Sachen. Einmal wirklich auf Basis von Erneuerbaren, ja, plus mein Produkt ändert was am Energiemarkt. Also es werden zusätzliche Kapazitäten gebaut.
Gibt es denn da irgendwie jetzt gerade für Verbraucher, aber auch natürlich, wenn ich irgendwie für meine Firma entsprechend mehr Energie besorgen will, sind das eben auch die zwei Kriterien, die du eben genannt hast, nach denen ich da auch gut seriöse Anbieter und vielleicht eher gute Marketinganbieter unterscheiden kann? Oder gibt es da irgendwie auch nochmal einen Trick oder eine Faustformel, wie ich da eben auch schnell Infos über die ganzen Anbieter kriegen kann?
Das sind tatsächlich insbesondere diese zwei Sachen. Ich bringe auch noch so zwei Zusatzsachen gleich, zwei Argumente oder ja Entscheidungskriterien mit dazu. Heißt eben erneuerbar plus, man sagt, die sogenannte Zusätzlichkeit. Eben, dass durch meine Entscheidung für erneuerbare Energien zusätzlich erneuerbare Energien ins Netz kommen. Also mehr erneuert, das Netz immer grüner wird. Das sind die Kernkriterien. Und dann halte ich es auch noch für sehr, sehr wichtig, nicht nur einfach ein erneuerbares Produkt zu kaufen, das beispielsweise das grüne Stromlabel hat beim Strom, was dann ein gutes Stromprodukt ist, es nämlich genau sicherstellt, dass diese beiden Kriterien erneuerbar plus Zusätzlichkeit erfüllt werden, sondern ist auch noch wichtig, so wir sagen immer, drum check, was dahinter steckt. Wer ist es denn überhaupt? Ich kann auch bei McDonald's einen Salat essen, ja, und ende aber nichts. Und genauso sind natürlich bei Energie auch. Also wenn ich jetzt Energie von einem konventionellen Anbieter kaufe, der vielleicht auch noch Kohle und Atomstrom im Portfolio hat, auch wenn es weniger wird, ändere ich nicht so viel, wie wenn ich jetzt mir von einem Anbieter die Energie beziehe, der ausschließlich erneuerbare Energien anbietet. Also, ich sage auch immer, ich schaue grundsätzlich bei der Nachhaltigkeit, ist bei der Energie nicht anders. Das eine ist das Produkt, das ist gut, das ist die erste Stufe. Und zweitens schaue ich mir noch an, was ist es denn für ein Unternehmen? Ist es nur irgendein böses, in Anführungsstrichen, sehr konventionelles Unternehmen, das einfach eine Green Line oder sowas hat? Ja? Oder ist es ein echt nachhaltig denkendes Unternehmen? Eben, und dieses, was ist das für ein Unternehmen? Das ist natürlich viel schwieriger für den Verbraucher festzustellen. Das ist mir total bewusst. Aber es ist möglich. Ich meine, man muss auf die Website gehen, schauen, was machen die, wie engagieren die sich, die Unternehmen. Weil die Unternehmen, die wirklich nachhaltig sind, die haben auch was zu erzählen und die reden auch darüber. Und die anderen, die erzählen dir irgendwo was von dem Produkt.
Hast du denn die Wahrnehmung, dass sich da halt auch was ändert, auch jetzt gerade im Firmenkontext, also dass jetzt die Produkte mehr nachgefragt werden? Also gibt es denn da eine Kopplung schon, dass zu einem nachhaltigen Unternehmen auch mal Ökostrom dazugehört? Eben auch wie eine nachhaltige Bank und so weiter und so fort. Ist dieses Bewusstsein da?
Ja, also aus zweierlei Richtungen, definitiv. Erstmal, also wir verzeichnen stetig steigende Nachfrage, jetzt nicht erst seit der Energiekrise und seit Putin in der Ukraine eingemarschiert ist, sondern auch davor. Also die Unternehmen, die werden wirklich nachhaltiger und die werden auch sensibler, weil sie auch, ja, je mehr sie sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen, desto wichtiger oder desto mehr checken sie, dass es halt nicht damit getan ist, nur irgendwas in den CSR-Report zu schreiben, der an sich schon ein Thema ist, ja. Sondern dass es auch wirklich eine grundsätzliche Entscheidung sind, die sie aber, wenn sie richtig getroffen sind, meistens die Unternehmen auch weiterbringen. Das war jetzt ein bisschen weit formuliert als Antwort auf deine Frage. Ja, aber die Unternehmen, die meinen es echter. Das ist das, was ich damit sagen möchte. Es geht weniger um so ein irgendein Marketing-Feigenblatt zu haben, sondern man merkt, dass die Unternehmen schon Stück für Stück realisieren, dass es echt auch strategisch sinnvoll ist, sich nachhaltiger auszurichten und es echt zu machen. Und die sehen auch die Vorteile. Und Energie ist halt mal ein super einfacher und gleichzeitig mega effektiver Hebel.
Ja, absolut. Und ich musste auch im Vorgespräch hatten wir das Thema ja auch kurz, was ja immer dann kommt, wenn es dann um nachhaltige Energieversorger geht oder eben Ökostrom etc., ist ja aber teurer. Und was man jetzt aber gerade beobachtet, ist ja natürlich auch im Zusammenhang natürlich mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine, ist natürlich, dass natürlich trotzdem die Preise steigen. Also ich finde das auch oft sehr komplex und weiß dann immer selber gar nicht, okay, ist es jetzt eigentlich wirklich teurer? Wäre nicht eigentlich ein Ausbau, würde ja dafür sorgen, dass es auch perspektivisch wieder günstiger werden würde. Also was sind denn so die Hebel, damit wir auch wirklich an einem Tag sagen können, okay, Ökostrom ist jetzt wirklich auch so, dass es sich tatsächlich alle leisten können und es eigentlich gar keine Alternative mehr gibt oder auch bei Gas?
Ja, ist es schon korrekt. Also die Preissteigerung, die wir jetzt haben, die sind trotz der Erneuerbaren und nicht wegen der Erneuerbaren. Das ist ganz, ganz wichtig. Und hätten wir schon deutlich mehr Erneuerbare im Netz, hätten wir auch ein anderes Preisniveau. Dann wären wir auch nicht so abhängig von Russland oder von, sag mal, ich möchte nicht nur auf Russland, sondern einfach von fossilen Ressourcen, ist egal, wo die herkommen. Auch Amerikaner oder Kataris oder so verschenken uns ihr Gas nicht, ne? Aber die Sonne, die stellt keine Rechnung. Der Umbau unseres Energiesystems oder unserer Energieversorgung, damit die ganze Infrastruktur, die kostet erstmal Geld. Aber das ist eine Investition und eine Investition ist dadurch gekennzeichnet, dass ich erstmal Geld in die Hand nehme, um dann wieder Geld zurückzubekommen. Und im Wesentlichen tausche ich bei den Erneuerbaren OPEX gegen CAPEX, ja, also Betriebskosten gegen Kapitalkosten. Ich investiere in Erneuerbare, dadurch kann ich aber mit relativ niedrigen Betriebskosten, ja, bei einer Windkraftanlage beispielsweise, einer PV-Anlage, kontinuierlich Strom produzieren, wohingegen ich beim konventionellen Kraftwerk auch investieren muss, klar, ja, aber ich habe immer noch deutliche, signifikante, und das sind wenn man so die Gesamtkosten anschauen möchte, ein viel, viel größerer Kostenblock, Betriebskosten. Heißt, ich muss immer wieder fossiles Erdgas, ich muss Kohle, ich muss Öl, was auch immer, einkaufen. Das habe ich bei den Erneuerbaren nicht.
Wir sprachen ja vorhin über die Unternehmen. Was mich da nochmal interessieren würde, also ich nehme ja auch so einen Trend wahr und ich frage mich natürlich auch, ist das jetzt in meiner Bubble, weil wir uns jetzt damit beschäftigen, sehe ich jetzt irgendwie auch mehr Firmen, die sich halt wieder damit beschäftigen. Ich weiß halt nicht, ob das jetzt insgesamt schon angekommen ist. Also ich glaube natürlich jetzt bei den Großunternehmen, ne? Also ich sag mal, wenn ich jetzt DAX-Konzerne anschaue, da gibt es ja nun irgendwie auch immer mehr Regularien und so weiter. Und da ist ja auch jetzt mittlerweile klar, dass dort auch über den Green Deal und so weiter dort halt irgendwie Dinge passieren. Nimmst du das auch bei kleineren Unternehmen wahr oder ist es da eben immer noch sehr stark davon getrieben, dass halt jetzt irgendwie der Inhaber oder Geschäftsführer oder wie auch immer halt dann irgendwie Kinder hat, die vielleicht sich halt zu Fridays for Future gehen?
Also ich kann zumindest jetzt nicht sagen, dass große stärker oder weniger nachhaltig sind als kleine oder umgekehrt oder mittlere oder so, sonst weniger hat was mit der Größe oder Struktur des Unternehmens zu tun, sondern tatsächlich eher von der Philosophie. Natürlich sind größere Unternehmen stärker dem Kapitalmarkt ausgesetzt, in der Regel, ja, ist auch nicht immer so gesagt. Und da die Finanzindustrie auch langsam anfängt, SDGs etc. auch beispielsweise in Kreditvergabekriterien oder zu berücksichtigen, kriegen große wahrscheinlich von außen mehr Druck, ja, aber dafür, wenn jetzt beispielsweise ein Inhaber, Inhaberinnen geführtes mittelständisches, vielleicht auch großes mittelständisches Unternehmen hat, dann kann es noch viel weiter sein, weil es dann eben aus den Eigentümern Perspektive stark getrieben wird und dann hast du irgendwie ganz kleine Gewerbekunden, Gewerbekundinnen und die sehen es einfach nur als sinnvoll an. Also deswegen, ich glaube, das ist eher, ja, ist was bei den Großen wird, gibt es noch externe Faktoren, die stärker draufdrücken und ansonsten ist einfach wirklich Unternehmens- und vor allem Unternehmensführungsthema. Also der Fisch stinkt vom Kopf.
Ja, absolut. Glaubst du denn, es bräuchte auch nochmal von der Politik mehr Commitment, auch um die Angebote attraktiver zu machen auf Dauer? Oder habt ihr da auch als Polarstern irgendwie eine Forderung auch Richtung Politik oder Wünsche?
Meist tut sie ja was. Wir haben in den letzten 20 Jahren ein bisschen sehr verpennt, um es auf den Punkt zu bringen. Zahlen jetzt einen mordshohen Preis dafür. Seit die Ampel da ist, sind die Signale schon deutlich besser geworden. Also was den Ausbau der Erneuerbaren betrifft, es gibt keine Deckel mehr. Es gibt ganz klare Forderungen, dass man eben nicht daran zweifelt, ob sinnvoll ist oder nicht. Das wurde davor tatsächlich getan, so schlimm wie es ist. Es gibt PV-Pflichten für Neubauten, für Sanierte. Es wird insbesondere die Wärmewende im Gebäude, im Bestand endlich angegangen, die jahrzehntelang, muss man echt sagen, verpennt wurde. Also es sind noch nicht alle Gesetze umgesetzt, aber es wurde schon ganz viel geschafft. Und das Wichtigste in der Wirtschaft ist ja gar nicht noch mehr Förderung oder sonst irgendwas zu haben. Das schreit man zwar immer ganz gerne, weil es so leicht ist, aber noch viel wichtiger als irgendeine Förderung oder Subvention ist, Planungssicherheit zu haben. Weil in der Regel finden die Unternehmen oder finden findige Unternehmerinnen und Unternehmer immer auch einen vernünftigen Weg, um beispielsweise sinnvoll erneuerbare Energien in den Markt zu bringen. Aber wichtig ist einfach Planungssicherheit zu haben. Sonst kriege ich kein Projekt finanziert, sonst kann ich kein Business Case drauf abstellen. Planungssicherheit ist total wichtig. Und es ist neben dem versäumten richtigen regulatorischen Rahmenbedingungen der letzten, sagen wir mal, 20 Jahre, ist es ein Riesenthema gewesen, dass eben keine Planungssicherheit gab, sondern dass jeden Tag eine andere Sau durchs Dorf getrieben wurde. Und das macht es dann total schwierig, auch Geld in die Hand zu nehmen. Das müssen wir definitiv, das müssen wir auch sagen, um unser Energiesystem weiter umzubauen. Ist ja nicht so, dass wir gar nichts gemacht haben, aber wir müssen weiter viele, viele Milliarden in die Hand nehmen. Aber da möchte ich auch wissen, ob die auch wieder zurückkommen.
Das nehme ich gerade durch die Bank so ein bisschen als neuen Trend wahr und ist eben auch diese Ehrlichkeit. Ne? Also tatsächlich zu sagen, okay, ja, ist alles richtig und wir müssen das halt irgendwie tun und das bedeutet auch jetzt in gewisser Weise Investitionen, das bedeutet auch Schmerzen und so weiter und so fort. Und ich habe irgendwie, nehme auch wahr, dass das ein toller Effekt ist, dass das auch auf Zuspruch stößt. Und ich hoffe da natürlich auch, dass es da irgendwie so eine politische, und das hat jetzt erstmal nichts nur mit den Grünen zu tun, sondern dass es halt dann irgendwie einfach so eine, insgesamt die Kommunikation sich ändert dahingehend, dass man halt irgendwie sagt, okay, das kommt auf uns zu, das wird uns erwarten und ich brauche es jetzt irgendwie nicht schön färben, sondern gerade aus der Unternehmensperspektive ist das sehr angenehm, gerade wie ich das da wahrnehme. Betrifft euch das denn auch direkt als Polarstern? Habt ihr da irgendwie auch Rahmenbedingungen, die sich jetzt ändern oder wie ändert sich das für euch oder ändert sich die Nachfrageseite oder ändert sich auch was auf der anderen Seite?
Ja, für uns ändert sich sehr, sehr viel, ja. Also auf der Beispiel, wir sind ja sehr stark in so Mieterstromprojekten oder Gewerbemieterstrom. Das heißt, wir sind Contractor, das heißt, wir investieren in erneuerbare Anlagen vor Ort, also als eine PV-Anlage auf Mehrparteiengebäude oder auf einer Fabrik oder auf einer Gewerbehalle oder so oder Wärmepumpen, also es ist nicht nur PV, sondern auch Wärmepumpen, Elektromobilität, diese ganzen Themen, das machen wir, dort investieren wir. Und wir reden nicht erst jetzt seit Abend, wir investieren erst nicht seit diesem Jahr, sondern machen schon über 8 Jahre, aber die Rahmenbedingungen sind jetzt natürlich ganz andere. Erstmal rechnet sich's viel besser. Dadurch, dass die Energiekosten enorm explodiert sind, wird es immer attraktiver, die Energie möglichst selber vor Ort zu produzieren oder eben mit einem Partner vor Ort zu produzieren. Das heißt, die Nachfrage da für diese Energiekonstellationen oder Versorgungskonzepte, die ist explodiert tatsächlich durch die klareren Rahmenbedingungen der Regierung und jetzt natürlich nochmal durch den Angriffskrieg in der Ukraine, ganz klar. Gleichzeitig ist schwieriger geworden, weil die Energiepreiskrise, die betrifft die gesamte Wirtschaft, ja, und natürlich die Energieversorger, wir sind ja so quasi so ein bisschen scharniert, ne? Auf der einen Seite im Markt und auf der anderen Seite haben wir die Kunden und es ist natürlich so, Beschaffungsstrategien, die früher geklappt haben, klappen heute nicht mehr, man muss sich anpassen, heißt, ja, das ist für uns insofern schwieriger geworden und auf der anderen Seite sind eben so andere Themen, so diese erneuerbaren Versorgungskonzepte, wo wir eigentlich auch immer viel stärker hin als Markt, als Gesamtmarkt hin müssen und wo wir auch schon recht stark aufgestellt sind, die kriegen richtig einen Boom. Also wir kriegen es von beiden Seiten, im Positiven wie im Negativen mit.
Du hast es eben angesprochen, das sind ja eben zwei Effekte. Wir sind auch gerade jetzt in der Planung oder kurz vor Abschluss. Jetzt halt dann eben Solar bei uns aufs Dach. Also jetzt, da muss man ja auch dann nochmal andere Konstrukte finden in der Vermietung. Wie mietet man das Dach vom Vermieter? Und wie baut man sowas elegant zusammen? Da sind wir auch gerade in unterschiedlichen Ausprägungen da halt wie in der Diskussion und versuchen auch gerade Wege zu finden. Aber das Spannende ist natürlich auch, dass halt ja dieses ganze Thema Wärmepumpen, ne? Das war mir beispielsweise überhaupt nicht präsent. Ja, also ich meine, wohne im Mietshaus. Ich habe ein Mietgewerbe und plötzlich reden alle von Wärmepumpen und das, also auch diese, ich sag mal, diese ganze Einsparungsseite wird ja auch viel, viel krasser, da kommt viel mehr Druck drauf. Und gleichzeitig ist es natürlich auch schwierig, eben gleichzeitig die ganzen Handwerker oder die ganzen Gewerke halt dementsprechend zu vergeben. Das wird natürlich ein gewaltiger Kraftakt.
Ja, aber es ist wie in der gesamten Wirtschaft, es ist so eine Art Mangelwirtschaft. Es gibt kein Material und es gibt und kein Service, keine Menschen, die das Material aufs Dach bringen, jetzt bei einer PV-Anlage oder so, ist tatsächlich so. Und es wird nicht viel besser werden, gerade wenn jetzt so die Nachfrage losgeht. Wir verbauen seit vielen Jahren Wärmepumpen. Und bisher mussten wir immer so den Leuten quasi das wirklich so, das war fast wie ein Ladenhüter, musste echt überzeugen, sagen, hey, das macht wirklich Sinn, ökologisch und wirtschaftlich. Und hey, schau mir doch mal ein bisschen weiter in die Zukunft. Aber es war immer schwierig zu verkaufen. So ein Blockheizkraftwerk ging immer leichter. Jetzt ist so, jetzt redet jeder, Wärmepumpen, ja unbedingt. Und wie, ihr kombiniert die mit PV noch dazu. Und dann kann ich das sogar quasi auch meine eigene Wärme erzeugen. Ist ja der absolute Wahnsinn. Ja, korrekt, so ist es. Ja, aber jetzt will es jeder haben. Jetzt gibt's keine. Wir haben ja zum Glück relativ gute Kontakte zu unseren Lieferanten und Partnern, weil wir jetzt ja eben nicht neu am Markt sind. Deswegen, wir kriegen unsere Projekte umgesetzt, aber es wird immer mühsam. Es ist echt ein Kampf um Ressourcen.
Ich fand das so krass, dass du jetzt irgendwie seit über 10 Jahren, das ist ja nicht nur die TU München, du bist ja irgendwie auch LMU München, Munich Business School, dass du da immer wieder so mal Vorträge hältst etc. Jetzt gehe ich davon aus, du vermittelst wahrscheinlich gerne Wissen, aber das wird ja wahrscheinlich auch, also erwartest du dir auch oder hoffst du dir eben auch dadurch Austausch bei der neuesten Forschung, weil das ist ja auch einfach ein total schnelllebiger Markt, könnte ich mir vorstellen. Und wenn so eine Wärmepumpe plötzlich 2% effektiver sein kann, ist das ja total spannend und wird ja irgendwo entwickelt. Also ist das so eine Win-Win-Situation? Würdest du das beschreiben, dass du ja so eng verzahnt bist, ja auch anscheinend mit der Forschung oder auf jeden Fall mit Universitäten?
Es hilft auf jeden Fall. Jetzt ganz konkret, jetzt was so die technischen Sachen betrifft, weniger, weil ich bin meistens in Unternehmensführungsvorlesung oder ich halte Vorlesungen über oder Vorträge zu Unternehmensführung zum Thema Social Business oder auch zu strategischen Markenthemen. Und wir haben auch technischen Kontakt zur TU, der ist aber eher stärker auf der ganzen Batterie- und elektrischen Schiene und weniger zu den Ingenieurstudiengängen. Nimmt mir auch keiner ab, weil ich bin BWLer, ich habe internationale BWL studiert. Wenn ich mir jetzt bei der TU vor den Ingenieuren und auch wenn es Wirtschaftsingenieure und Ingenieurinnen sind, da hinstelle und erzähle ihnen irgendwas Technologisches, selbst wenn ich Ahnung hätte, ja, die würden mich ja nicht mehr vollnehmen.
Okay, aber gutes Stichwort. Social Business, seid ihr auch als Social Business aufgestellt? Und wie würdest du euer Business umschreiben? Also wie seid ihr denn aufgestellt?
Ja klar, wir sind Social Business. Wir stellen auch schon seit 4, 5 Jahren eine Gemeinwohlbilanz, sind Mitglied in der Gemeinwohlökonomie in Bayern. Und Polarstern wurde als Social Business gegründet, auch wenn wir es am Anfang nicht so genannt hatten. Also uns sind halt einfach die wirtschaftliche, die ökologische und die soziale Rendite gleich wichtig bei allem, was wir machen. Und deswegen, glaube ich, können wir schon mit Fug und Recht behaupten, wir sind ein Social Business mit allem, was dazugehört.
Und was bedeutet das? Also für Hörerinnen kann ich mir vorstellen, das ist total spannend. Was macht denn ein Business eigentlich ein Social Business und was zeichnet euch da eben auch bei Polarstern aus?
Ich würde es vielleicht mit dem Vergleich beschreiben. Ich habe internationale BWL studiert und das ist jetzt ein paar Jährchen her, so 20 etwa. Ich wurde noch so konditioniert, hey, pass jetzt in so ein Unternehmen, heißt, also Kern des Unternehmens ist, möglichst Rendite zu erwirtschaften, also finanzielle Rendite, muss ich vielleicht dazu sagen. Wenn dann noch irgendwas übrig bleibt, dann kannst du irgendwas Gutes tun. Aber am wichtigsten ist einfach hier Kohle zu machen und das ist Wettbewerbsfähigkeit. Ja, möglichst je mehr Gewinn, desto wettbewerbsfähiger bist du. Würde ich nicht so unterschreiben. Wir als Polarstern, wir messen uns eben nicht nur an der finanziellen Rendite, sondern die ökologische und die soziale Rendite ist uns gleich wichtig. Und das von Anfang an. Also auch, das heißt auch nicht, dass wir jetzt ein NGO sind oder so. Das muss auch nicht, weil wir wollen uns ja auch unsere Freiheit behalten. Und wenn ich immer einen finanziellen Drop von irgendjemanden hänge, dann habe ich auch ein Thema. Also das bringt es natürlich auch nicht. Aber das war so dieses alte Schubladendenken. Entweder bist du ein NGO oder ein Verein oder sonst irgendwas oder du machst Hardcore-Business und wenn du das nicht machst, dann bist du ein Loser. Ich überspitze es jetzt ein bisschen, aber so in der Art wurde ich zumindest konditioniert. Und ich habe in Cambridge und Landshut studiert, das war jetzt also auch nicht so ganz scheiße. Fakt ist aber, wir ticken bei Polarstern anders. Wir haben von vornherein gesagt, hey, wenn ich wirtschaften, heißt auch etwas für das Gemeinwohl zu tun. Steht auch schon so in der bayerischen Verfassung, die Wirtschaft hat dem Gemeinwohl zu dienen. Und das ist mein tiefstes Verständnis und von allen, die wir hier arbeiten, mit allem, was wir tun. Ja, wir können natürlich Gewinne erwirtschaften, aber nicht einseitig Gewinne erwirtschaften auf Lasten, Kosten zu irgendeiner anderen Dimension. Beispielsweise der sozialen oder der ökologischen Rendite. Und das zeichnet einfach ein Social Business aus, dass du diese in der Kern, in deiner DNA drin hast, dich eben mehr dimensional, in dem Fall jetzt mal drei Dimensionen, das sind eigentlich die Kerndimensionen, die man so sagt, bei einem, die beim Social Business da sind, an allen drei zu messen und allen drei die gleiche, ja, gleichen Stellenwert und Wichtigkeit zu geben. Und das zieht sich halt dann, wenn das mal so in der DNA und in der Denke drin ist, zieht sich das durch alles durch. Wir machen Lieferantenbefragungen, fragen wiederum, wie sie mit ihren Kunden und mit ihren Mitarbeitern etc. umgehen, können auch sagen, es ist übergriffig. Nein, uns interessiert es einfach nur, mit wem wir da zusammenarbeiten. Ich verkaufe deswegen natürlich nur erneuerbare Energien beispielsweise und nicht noch irgendwie noch fossile Energien, weil ich mehr Geld damit machen könnte. Ich gehe anständig mit meinen Mitarbeitern um. Das sind jetzt Sachen, die sagen wahrscheinlich viele von sich, aber wir lassen uns auch messen. Ich glaube, das zieht sich wie, ja, Mai hat wie so ein roter Faden durch, deswegen durchs Unternehmen, deswegen sage ich, es ist die DNA. Was ist ein Social Business? Ja, das ist eine DNA eines Unternehmens, nicht nur auf einseitig auf eine Dimension das Unternehmen zu optimieren.
Total spannend und da habe ich direkt natürlich eine Anschlussfrage, die, glaube ich, gerade allgemein viele Arbeitgeber beschäftigt. Würdest du sagen, dass das auch im Employer Branding, Recruiting hilft, an die guten Leute zu kommen?
Nicht weiter sagen. Ja, natürlich. Also ich sage, er meint ja auch, das ist die Dimension, wenn ich es richtig mache, dann ist es eben kein Marketing oder Feigenblatt, sondern ich profitiere auch als Unternehmen davon. Dafür muss aber auch echt, also wirklich, wir sagen wirklich sein. Ja. Und wir profitieren natürlich davon, als dass wir Leute anziehen, Mitarbeiter anziehen, die auch nach einem Sinn suchen, die echt was auf dem Kasten haben, die aber auch was bewirken wollen und zwar was Sinnvolles mit ihrem Wissen und ihrer Schaffenskraft umsetzen können. Und das bieten wir. Wir bezahlen natürlich vernünftige Gehälter, aber ich bezahle kann nicht dir nicht mit Googles und den Amazons oder so, die auch hier in München sind, mit anstinken. Aber ich kann ihnen Sinn geben. Gestaltungsmöglichkeiten etc. Ja, Fakt ist, dadurch, dass wir ein Social Business sind, dass wir uns auch in Themen bewegen, die ja super wichtig sind für uns alle, das sind erneuerbare, das sind aber gleichzeitig die Technologie, Digitalisierung in unserer Branche. Ich glaube, das ist sorgt dafür, dass wir wirklich gute Leute bringen. Also wir profitieren auf jeden Fall von unserer, das ist ja nicht nur Positionierung, sondern von dem, wie wir sind.
Wir sind ja auch auf der Reise. Ich finde das auch immer sozusagen aus diesen unterschiedlichen Hüten, also Eigentümer, Geschäftsführung und so weiter und so fort. Immer wenn man wieder guckt, okay, woran kann man sich ausrichten? Wir sind jetzt irgendwie noch nicht so, ja, dieses GWÖ-Thema war für mich immer so ein bisschen sperrig, so will ich es mal formulieren. Aber sozusagen als Methodik, aber wahrscheinlich kommt es auch so ein bisschen darauf an, wie man es anwendet oder mit wem man das auch zusammen macht. Ja, also sehr, sehr inspirierend nochmal. Vielen Dank.
Ja, also muss man auch sagen, also der Prozess könnte ein bisschen smoother sein, Thema GWÖ. Wir schauen uns auch jetzt B Corp an, finde ich ein bisschen, ist nicht einfacher, aber irgendwie vielleicht noch ein bisschen zielführender, wie auch immer. GWÖ ist halt, das hat man halt oft auch in der ökosozialen Szene oder in den Ansätzen, dass dann 150% Lösungen gesucht werden. Und dann die letzten 50% von 100 zu 150 sind relativ mühsam umzusetzen. Und gerade jetzt bei großen Unternehmen ist halt auch mal echt ein großer Sprung und hat auch einen großen Impact, vielleicht von 80% auf 90% zu kommen oder so. Ja, und da will ich das jetzt gar nicht irgendwie abwerten zwischen B Corp und Gemeinwohlökonomie. Aber das, du hattest, Nils, gerade so die sperrig gesagt. Ja, der Auditprozess ist teilweise etwas sperrig. Die Idee dahinter ist aber super. Das muss man wirklich sagen. Auch dieses Balance Scorecard Ansatz, diese vielen Dimensionen, an denen ich mich jeder auch vor allem mich selber benchmarken kann. Ja, nicht nur zu anderen, sondern ich selber immer Stück für Stück von Jahr zu Jahr vielleicht besser werde. Das ist echt gut. Das hilft. Der Prozess ist, ja, der ist manchmal ein bisschen anstrengend.
Ich finde das erstmal auch total super und ich finde den Ansatz auch gut und ich finde Dimension, also dass es eben unterschiedliche Dimensionen gibt und das macht ja auch total Sinn. Also für mich ist es so, wenn ich zum Beispiel diese gesamten Wirtschaftseinheiten in unserem Beispiel der Stadt Hamburg habe, ja, und es gibt glaube ich 400 Einheiten und wem dient denn halt so eine Wirtschaftseinheit, wenn nicht dem Gemeinwohl, ja, also und insofern dort halt dann irgendwie überhaupt die Sachen mal vergleichbar zu bekommen und so weiter und so fort. Also ich glaube, da wird es einen ziemlichen Boost geben. Und ich stelle das Thema halt gar nicht in Frage, sozusagen grundsätzlich. Ich habe es jetzt eben nur als so ein bisschen sperrig sozusagen empfunden. Also ich glaube, man könnte es noch mal ein bisschen eleganter da erreichen, aber das ist einfach jetzt nochmal
Bin ich total deiner Meinung. Deswegen sage ich, man muss ja auch mal ein bisschen, man braucht ja nicht irgendwas schönreden. Ja, super Idee, super Ansatz, Prozess teilweise ein bisschen sperrig. Und das zum Beispiel bei B-Corp der Prozessen weniger sperrig.
Also wir nehmen das mal mit, Maike, ne? Beschäftigen uns mit dem Thema jetzt nochmal ein bisschen intensiver. Vielen Dank nochmal für den Push. Nochmal zu guter Letzt, was würdest du denn den Hörern, Hörerinnen nochmal so als Appell mit auf den Weg geben? Was brauchen die jetzt noch von dir?
Ja, erstmal, wir haben es alle selber in der Hand, ne? Wir können, bei vielen Dingen müssen wir warten, bis sich irgendwas ändert. Jetzt beim Thema Energie haben wir es selber in der Hand. Also jeder kann seine private oder auch geschäftliche Energiewende vorantreiben. Dann sage ich gar nicht, dass sie Polarstandkunden werden müssen, aber jeder kann wirklich erneuerbare Energien beziehen. Das ist, glaube ich, wichtig. Und auch erneuerbare Energien und eine Energiewende ist auch viel mehr als Klimaschutz. Das muss man auch noch wissen. Ich habe hier einen ganz großen Hebel, denn so an saubere Energie hängt im Zweifel alles. Gesundheit, Ernährung, Bildung, Wohlstand, Sicherheit haben wir neu dazugelernt jetzt. Und dessen müssen wir uns bewusst machen. Und wir als Konsumenten haben einen ganz großen Hebel. Und das ist, wenn wir schon konsumieren, die Art, wie wir und was wir konsumieren. Und Energie ist auch ein Konsumgut in dem Sinne, ja. Wir verbrauchen es, die kommt auch nicht wieder. Deswegen, wir haben es wirklich selber an der Hand und deswegen auch mein Appell und deswegen auch so stark, die Energiewende umzusetzen. Und darum, wie gesagt, da geht's Klimaschutz super wichtig, aber wir haben viel, viel größeren Hebel noch. Es geht weit über Klimaschutz hinaus. Wir müssen es einfach machen. Es gibt keine Ausreden. Einfach, es ist eine ganz einfache Entscheidung.
Kleiner Tipp, dauert keine 10 Minuten.
Korrekt.
Florian, vielen Dank für deine Zeit, für die tollen Einblicke, für den großartigen Appell am Ende. Es ist ja auch mal schön, wenn man mit so guten Neuigkeiten irgendwie enden kann. Wir können das machen, wenn wir da jetzt alle gemeinsam dran ziehen. Ist ja eigentlich auch total ermutigend und bestärkend, wie ich finde. Und dir euch weiterhin ganz viel Erfolg bei allen Themen, die ihr euch so vornehmt. Vielen Dank.
Danke, Maike. Danke, Nils.
Danke, Florian.
Ja, Nils, wir haben mit Florian von Polarstern gesprochen. Spannender Talk mal wieder. Was hast du denn so mitgenommen?
Ja, also ich fand sehr spannend nochmal am Ende der Diskussion diese wirklich konsequente Ausrichtung an Ökologie, Ökonomie und Sozialem und das halt eben auch entsprechend gleich zu gewichten und dort. Wir hatten das ja auch schon zweimal im Talk, die Gemeinwohlökonomie quasi als Benchmark zu nehmen, dem aber auch nochmal B-Corp gegenüber zu stellen. Da habe ich wieder gemerkt, okay, das ist halt irgendwie ein Thema auf unserer Reise. Da müssen wir nochmal ein bisschen detaillierter ran. Also wir tun da ja auch Dinge immer weiter. Aber ich glaube, so sich in diesem richtigen Rahmenwerk dann halt irgendwie nochmal auszutoben und da das Richtige zu finden, das würde uns, glaube ich, nochmal gut tun. Das habe ich so für mich nochmal mitgenommen. Und du?
Ja, absolut. Und ja, der Appell war natürlich auch ultra cool. Und ich habe es da eben auch schon mit ihm im Gespräch gesagt. Ne, das ist eigentlich auch so ermutigend, finde ich, wenn man weiß, hey, das ist eine Stellschraube, da kann jede von uns dran drehen und auch mal losgelöst und wirklich dem Endverbraucher, dem Individuum, wirklich jede Firma kann da was tun, indem sie sich tatsächlich irgendwie echte ökologische Energieversorgung holt. Und das ist so ein kraftvoller Hebel. Und das fand ich einfach nochmal sehr eindrücklich, wie er da auch die Zusammenhänge nochmal beschrieben hat. Ja, und am Ende, wenn wir dann beide unsere Insights zusammennehmen, auch wieder, ne, es ist, die Glaubwürdigkeit steigt einfach als Unternehmen und die Attraktivität auf dem Arbeitnehmermarkt, aber sicherlich auch an anderen Stellschrauben, wenn man halt wirklich eine gute, ehrliche Geschichte zu erzählen hat und das auch alles so stimmt, dann ist das einfach total kraftvoll und kann man einfach nur empfehlen, ne?
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Eben genau, und diese Ehrlichkeit, ne, dass es real ist, das ist schon, darum geht's natürlich. Und es wird immer alles transparenter, das ist die Zeit. Und insofern glaube ich auch, dass einem, ja, auch wenn man es nicht will, eigentlich gar nichts anderes übrig bleibt, ja.
Absolut. Okay. Nils, danke dir für die Zeit und wir hören und sehen uns. Bis gleich. Ciao.
Alles klar, bis gleich. Ciao.